Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder aus der Spiele-Ecke und somit mit dabei, logischerweise aus Österreich, Wien, aus dem Podcast-Zimmer der Jan.
Ja, hallo, Milchstraße, Erde. Ja, liebe Grüße in die Schweiz, liebe Grüße in die Hörer. Ja, wieder Spiele. Wir werden ein paar Tests uns heute ansehen. Es beginnt traditionsgemäß zum Jahr hin anfangs wieder ein bisschen ruhiger. Es gab nicht so die großen Filmreleases, weil alle dies rechtzeitig fertig bringen. Kommen ja aber immer vor Weihnachten raus. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen ruhiger heute.
Auch das muss mal sein. Würde ich doch sagen, stürzen wir uns gleich in die Kommentare. Der Mark Danzer hat sich auf die Geek Talk 0518 gemeldet. Das war eine Geek Talk Spiele News. Genau gesagt, unsere letzte Geek Talk Spiele News.
Ja, da hat einerseits kundgetan, dass ihm unsere mobile Games Section sehr gefällt, also dort, wo wir über die mobilen Spiele reden. Das Feedback habe ich lustigerweise gerade so rund um die Weihnachtszeit sehr häufig bekommen, weil, offensichtlich nicht viele Podcasts besetzen. Wir aber zumindest zu einem Teil schon. Und er würde sich über eine Folge mit Ciel Noir, hilf mir, wie heißt die gute Dame wirklich? Wie spricht man das aus?
Das spricht man so aus. Ja, Ciel Noir.
Freuen, das hast du angekündigt, die betreut in der Schweiz irgendwie so Gaming-Events, ne?
Unter anderem mittlerweile ist sie ein bisschen da tätig bei esports.ch, also dem von Cable UPC Videokanal über eben Esport, da ist sie mit dabei und voll an der Front, wenn man so sagen kann. Und eben dadurch begleitet sie das eine oder andere Esport-Event natürlich.
Sollten wir mal schauen, ob wir die Dame tatsächlich erwischen, wäre vielleicht recht spannend. Ich habe nämlich jetzt lustigerweise tatsächlich auch wieder einen E-Sports-Einsatz. Vielleicht kann man das gleich irgendwie verknüpfen ein bisschen und mit der guten Dame dann plaudern.
Ich schau mal mit der jungen Dame, was sie machen möchte. Genau.
Ich darf jetzt auf meine alten Tage auch wieder als Spieler an so einem Event teilnehmen. Ich bin schon sehr gespannt.
Als Spieler geht man in diesen alten Tagen nicht eher dann zur Moderation über?
Ja, nein, das ist eine nette
Idee. Man wird ja langsam und so, oder?
Ja, mal schauen, wie mich die Jungen aufreißen dann tatsächlich. Ich war ja vor 16 Jahren Meister in Age of Empires 2. Mhm. Und das ist so ein bisschen eine Revival-Veranstaltung. Da spielen Gott sei Dank mehrere alte Männer. Also ich bin mittlerweile so der alte Opi, der aus Charity-Nettigkeitsgründen so Nostalgie kommt. Ja. So ein bisschen traurig.
Na dann, sind wir gespannt. Gibt es das irgendwo live zu sehen?
Wird sich noch zeigen, wahrscheinlich schon. Mal schauen.
Dann verfolgt uns via @geektalk_ch auf Twitter und Facebook. Da werden wir das kommunizieren, sofern wir das genügend früh wissen.
Ja, wissen wir auf jeden Fall.
Ja, weiter geht's mit den, wie immer gehabt, den ganzen Titeln fürs PSN Plus sowie die Xbox-Geschichte. Da hast du ja wieder die neuesten Titel, die aktuell mit drin sind.
Genau, wie immer 2, 3 pro Anbieter, die wir direkt erwähnen wollen und der Rest dann komplett verlinkt in den Shownotes.
www.geektalk.ch zum Nachlesen.
Wir starten mit dem kleineren Angebot diesmal von Microsoft. Da gibt's für die Xbox One Assassin's Creed Chronicles India. Das ist ein recht netter Ableger. Das ist die Assassin's Creed-Reihe. Das ist ein kürzeres Spiel. Ja, da gab's 3, also Chronicles-Teile. Das erste oder eines der 3 ist jetzt quasi dabei. Zusätzlich noch rausgepickt habe ich mir Split Second. Das ist ein relativ altes Rennspiel, eigentlich von der Xbox 360. Ist aber jetzt eben dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One verfügbar. Ja, 2 Spiele gibt es auch zusätzlich, wie gesagt, in den Shownotes. Wir kommen zu Sony mit den PS Plus Spielen für dieses Monat. Die haben ein sehr breites Angebot. Ich pick mir mal Rime raus. Das ist ein nettes Puzzle-Abenteuer in sehr bunter Grafik. Ein sehr indiehaftes Game unter Anführungsstrichen. Zusätzlich einer der ersten Titel für die PS4 damals, Snack. Das ist ein Exclusive quasi. Da gibt es den zweiten Teil mittlerweile. Ein eher kinderfreundliches Spiel, macht aber auch so relativ viel Spaß. Gibt's auch im Splitscreen mehr oder minder. Also man kann zu zweit an einer Konsole spielen. Ist so ein nettes Spiel für einen Sonntagnachmittag quasi in der Familie. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, vor allem wenn es jetzt gratis ist. Noch ein kleiner Zusatztitel. Wie jedes Monat gibt es mittlerweile einen VR-Zusatztitel. Das ist in dem Monat Starblood Arena. Das ist nicht das allerbeste Spiel, aber eben auch da gratis kann man auf jeden Fall mal reingucken.
Besten Dank für die ganzen Titel, Jan. Ich würde sagen, wir gehen über in die Spiele. Konsole und PCs. Was haben wir da an erster Stelle?
Ja, ich habe vorher gesagt, es wird ein bisschen ruhiger. Wir beginnen immer mit etwas sehr actionreichen. Die Rede ist von Doom VFR. Wofür VFR steht, haben wir im Vorgespräch geklärt, werden wir jetzt nicht groß analysieren. Es steht so ein bisschen angewandelt an die BFG-Variante von früher, aber da drinnen versteckt ist auch VR, also Virtual Reality. Heißt, wir bekommen jetzt Doom eben in ja, VR geboten, genauso wie Skyrim und Fallout. Bethesda hat ja da drei Spiele angekündigt und Doom ist jetzt quasi das letzte davon, glaube ich, das wir jetzt in VR bekommen. Es ist das neueste von den Spielen, das sie jetzt umgesetzt haben und ich war schon sehr gespannt, wie sie das schaffen. Einfache Antwort, sie haben es nicht geschafft.
Warst du enttäuscht?
Ja, total. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mich nicht damit beschäftigt habe im Vorfeld, aber ich war komplett enttäuscht.
Erklär mal ein bisschen, nicht beschäftigt und komplett enttäuscht, wie hängt das zusammen?
Ja, vom Namen her hatte ich gedacht, dass uns das alte Doom, also den letzten Doom-Teil, der mir sehr gut gefallen hat und sehr actionreich war und sehr schnell war, einfach quasi in VR geben, so wie sie es mit Skyrim auch gemacht haben und mit Fallout auch. Aber dem ist nicht so. Das ist einfach nur ein Doom-artiges Spiel, das ist eine komplette Neuentwicklung. Mhm. Und es wirkt so wie ein wirklich schlechter Spin-off einfach, ja? Du spielst irgendeinen USC-Mitarbeiter, der auch in dieser Station gefangen ist, also spielt quasi parallel zum letzten Doom. Du wirst dort in einen Holo-Anzug hineingesperrt, dadurch erklärt sich auch diese VR-Wahrnehmung halt quasi. Du hast immer wieder so leichte Seitenhiebe auf die echte Story, aber das ist alles so beliebig, austauschbar, völlig uninteressant. Der Gag, also die Gagdichte ist relativ niedrig, das Hauptspiel war ja mitunter relativ witzig.
Es hatte den ein oder anderen mit drin, genau.
Allein dadurch wirkt schon irgendwie so nebenbei her und VR-Spiele, gerade auf der PS4, haben wir doch immer technisch echt Probleme. Diese Steuerung, die mittlerweile etabliert worden ist, so dass du quasi per Teleporter steuerst und nicht gehst, funktioniert sehr gut. Mhm. Das ist mal so ein positiver Punkt für mich. Das heißt, diese Variante zu gehen oder sich zu bewegen hat sich offensichtlich etabliert und das funktioniert auch wirklich. Irgendwie motion sick wirst du nicht. Aber ansonsten ist es halt extrem abgespeckt. Die Kämpfe sind sehr kurz, sehr wenig Gegner, nicht wirklich herausfordernd, nicht schnell, einfach weil die Technik da nicht mitkommt. Die Steuerung, du kannst mit allen Controllern spielen, mit normalen, auch mit diesem Gewehrcontroller, also Aim-Controller heißt es ja, und auch mit den Move-Controllern, ist auch irgendwie so ein bisschen hakelig, einfach weil so Verwischereien quasi passieren und die nicht genau nachgehst. Da krankt es einfach an der Technik. Ja? Und auch ansonsten ist es halt irgendwie alles so ein bisschen lieblos. Teilweise, weil es nicht anders ging. Teilweise eben, wie zum Beispiel bei der Story, weil sie sich halt echt nichts einfallen haben lassen und das einfach nur so ein Nebenprodukt ist. Und das ist halt echt schade wieder.
Aber ist man bei VR nicht froh, wenn es nicht ganz so schnell geht, wie eben beim Vorgänger, wo du darüber gesprochen hast? Weil da muss man dann sich dann schon ziemlich schnell hin und her bewegen. Da wird es einem dann vielleicht doch eher trümmelig.
Das war ja genau der Punkt, worauf ich so gespannt war, wie so ein Spiel dann nachher tatsächlich in VR wirkt, weil halt echt schon viel los war im Hauptteil und der extrem stimmungshaft war. Mhm. Aber das ist halt einfach so feige lösen und anstatt sich ein gutes Game-Konzept einzufallen, halt einfach alles um, ja, ich würde sagen, mehr, also halt Bier in Vierteln vielleicht eher, ja. Das nimmt halt dann irgendwie komplett dieses Gefühl für dieses Spiel raus. Also, da hättest du auch nicht Doom draufschreiben müssen, da hättest du auch einfach irgendeinen Shooter nennen können. Das wirkt schon fast so ein bisschen wie Markenausschlachtung, ja.
Sag mir mal, es ist das erste Doom in VR. Das nächste wird dann besser.
Was ich Ihnen schon hoch anrechnen muss, Sie haben sich schon grundsätzlich relativ viel Mühe gegeben und Sie kämpfen halt echt mit der Technik. Ja? Wenn du irgendwie so normal durch diese Station gehst und keine Kämpfe gerade hast und so viele Kämpfe sind es auch nicht, das sieht schon alles wirklich gut aus und das macht schon viel Spaß. Nur sobald halt so ein bisschen mehr los ist und du halt auch merkst, dass die Konsole dann zum Rödeln anfängt, weil die einfach zu viel ist quasi, ja. Weil du halt einfach in hoher Wiederholrate zweimal das Bild rausrennen musst, da siehst du halt einfach, wie die Details runtergehen, das ist Wahnsinn. Du siehst einen Türknauf, der ist detailreicher gestaltet und mit mehr Pixeln als das Gesicht von einem Dämon, ne?
Ja.
Das ist schwierig. Aber ich verstehe es, weil es halt die Technik ist, ja. Und dafür ist es nicht schlecht gemacht, aber es zeigt halt einfach, die Technik ist, glaube ich, noch nicht so weit, dass du wirklich gute Spiele dafür kriegst.
Hat noch ein bisschen limitiert. Ist ja auch noch die erste Brille.
Ja.
Vielleicht gibt es ja da auch bald mal ein Update in die Richtung.
Ja, heuer angeblich nicht.
Das eben hat man ja schon zu Ende letzten Jahres niedergeschlagen, dass es dieses Jahr nicht so weit sein wird. Schade, irgendwie.
Ja, aber damit werden sie auch heuer nicht den Durchbruch haben, das kann ich auch schon vorhersagen. Also so mit der Technologie wird es nichts mehr werden. Da kommt ja nicht ins Rollen. Ne?
Da ist halt das Problem, wie sagt man, Huhn, Ei, Enne, Ei. Dingsbums. Also ja, halt eben die limitierte Technik, und da motivierst du halt die Entwickler auch nicht wirklich was zu machen, weil die Leute, die es genutzt haben, schon ein gewisses vorbelastet sind. Sie wissen, dass es eben nicht ganz so gut sein kann.
Ja, ich finde, es ist nicht mal ganz Henne-Ei-Problem, sondern eher tatsächlich halt einfach Limitierungsproblem. Selbst wenn du Geld nimmst und auf Entwickler wirfst, was sie meiner Meinung nach ja tun, ja, du kriegst halt dafür trotzdem nichts Gutes und damit verschreckst du halt Leute. Selbst so Early Adopter wie mich, mich reizt das Thema nicht mehr. Ich warte, bis die Spiele irgendwo im Ausverkauf sind, wo ich es dann irgendwie für 5 bis 10 Euro kriege. Das dauert meistens 3 Monate. Weil, okay, also ich meine, gut, irgendwie 4, 5 Stunden, die sind auch alle nicht groß, ja. Irgendwie 4, 5 Stunden dann für 10 Euro, na gut, ist schon in Ordnung. Ich meine, Kino ist teurer oder so, ja. Für ein mittelmäßiges Spiel passt schon. Bei manchen Spielen denke ich mittlerweile, ich investiere die Zeit nicht mal mehr, weil es mir einfach so schade ist. Da kann ich irgendwie, weiß ich was, auf der PS4 Horizon spielen, das ist jetzt über ein Jahr alt, mit der neuen Erweiterung irgendwie im Herbst da habe ich mehr von meiner Zeit, weil es, wenn ich mal diesen blöden Helm aufsetze, dann auch dazu unbequem ist und der halt Installationszeit braucht, ne?
Und der eben auch noch ein bisschen Platz und alles drum und dran, genau, umraumen und so weiter. Hat ja nicht gleich jeder einen Gaming-Room, wo alles stehen bleiben kann, oder?
Ja, nee, haben wir auch nicht, weil die steht halt im Wohnzimmer, weil wenn irgendwie mal Leute kommen, ist es dort leichter. Ich hätte zwar in meinem Büro quasi auch jeweils noch eine Konsole stehen, aber dort ist es halt zentraler, weil wir müssen es halt dann jedes Mal auf- und abbauen. Mhm.
Da braucht es dann schon ein bisschen mehr Titel, denke ich auch, ja. Ja, gehen wir von virtueller Realität über zu ein paar mehr Pixeln. Gear Club Unlimited auf der Switch.
Ja, aber auch nur ein paar mehr tatsächlich. Das ist ein ganz interessantes Spiel für mich gewesen. Wir hatten Gear Club Unlimited, wenn du dich erinnerst, schon 2-mal in der Sendung hier sogar.
Der Name kommt mir bekannt vor und die Bilder respektive die Videos, die Streams, die ich dazu gesehen habe, auch, ja.
Es ist ein wirklich gutes Autorennspiel für iOS und Android, kostenlos. Also so freemium, weil du kannst es echt gut kostenlos spielen. Ich spiele das seit, habe ich heute gesehen, bei Zufall 1,5 Jahren tatsächlich täglich kostenlos, ja. Und musste noch nie kaufen und kommt damit echt gut.
Man muss nicht Geld nachwerfen, man kann, ja.
Ja, ich habe auch, glaube ich, schon mal irgendwie 5 Euro bezahlt, weil ich ein Auto unbedingt wollte, aber das ist halt auch nur Optik, ja, weißt, das ist in Ordnung. Weil ich mir dachte, okay, jetzt spielst du schon so lange, jetzt kaufst du halt mal was, weil von irgendwas müssen die auch leben. Und Werbung haben die sonst keine, ist ja auch schon mal recht nett, ist und so. Naja, jetzt machen sie den interessanten Schritt und gehen mit einem Spiel, das du von iOS kennst und dort freemium ist, bezahlt auf die Nintendo Switch. Und da war ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Und grafisch funktioniert es sehr gut, weil so eine Switch ja auch nicht viel was anderes ist als so ein Tablet. Heißt, das sieht auch dort vernünftig aus, man sieht auch, dass das irgendwie für mobil entwickelt worden ist und das haut alles ganz gut hin. Am Fernseher ist es halt wie immer zu groß, aber das ist halt generell ein Switch-Problem, das wiederhole ich jetzt auch nicht jedes Mal. Auf dem Fernseher ist alles zu groß bei der Switch, hä?
Die Leute, die ich kenne, die eine Switch haben, spielen auch meistens nicht am Fernseher, sondern auf dem, ich sage jetzt immer Tablet, also auf dem Spielgerät, ja.
Ich kenne es lustigerweise sehr unterschiedlich, Leute, die fast nur im Fernseher spielen und Leute, die fast nur weg vom Fernseher spielen. Ich spiele auch eigentlich nur am Tablet, die Stefanie auch, wobei da wiederum viel zu Hause lustigerweise, also unterwegs habe ich das auch nicht so oft mit, aber halt daheim am Tablet funktioniert ja auch gut.
Die Stefanie auch nicht mehr so oft mit?
Am Fernseher hat die auch nie viel gespielt. Also die ist viel in Nutzung des Switch, aber eigentlich nie im Fernseher. Halt daheim auf der Couch.
Ja, nee, ich meine, außer Haus, meine ich. Auch nicht mehr so?
Auch nicht mehr so, nein, liegt aber eher an der Änderung des Jobs, glaube ich. Ab und zu hat es mal der eine, mal der andere mit, das geht auch ganz gut, aber ja, sie braucht halt dann doch relativ viel Platz. Da ist ein Handy halt kompakt, dann das hast du sowieso mit.
Das kommt ja meistens sowieso mit, genau.
Ja, was gibt es jetzt auf der Switch mehr, weil irgendwie müssen sie den Kaufpreis rechtfertigen. Ja, leider nicht so viel. Du hast einen Split-Screen-Mode mit bis zu 4 Leuten, das funktioniert auch echt gut. Kannst auch auf einem Gerät spielen, das ist halt dann auf einem kleinen Display sehr klein. Da brauchst du dann wieder einen Fernseher. Du merkst aber halt extrem, wo das Spiel herkommt quasi. Du hast eine irre Gummiband-KI, bedeutet, wenn du dich irgendwie mal eine Minute irgendwo hinstellst und wartest, dann sind plötzlich immer noch alle da. Wirklich ganz krass. Und die Rennen sind halt irre kurz. Das ist für ein iOS-Spiel eine schlaue Idee, so Stichwort Bushaltestellen kompatibel. Da willst du halt kein Rennen, das irgendwie länger als 2 Minuten dauert. Für eine Konsole ist das irgendwie wieder widersinnig, weil dort bist du eher anders gut. Ich habe neulich in Forza ein Rennen gespielt, das war 1,5 Stunden lang. Und die haben halt Rennen, die sind 2 Stunden, also 2 Minuten. Ne?
Das ist ein kleiner Unterschied, ja.
Von daher, ja, schade. Grundidee ist gut, aber du hättest da noch ein bisschen weiter reingreifen müssen. Die müssen einfach mehr Rennen, also längere Rennen bringen, ein bisschen mehr den Prozessor ausreizen, was das KI betrifft. Also das Spiel selber ist gut und das ändert es nicht. Aber ich kann halt den Kaufpreis nicht rechtfertigen.
Für eine erste Adaption von iOS respektive Android, also von mobilen Gerät für das mobile Switch, aber gut umgesetzt in dem Fall, höre ich das richtig?
Das absolut. Das ist
also optimierungsbedürftig, aber gut.
Nein. Grundsätzlich, wenn das Spielekonzept passt, grafisch, technisch, ist es echt gut. Und die Richtung ist mir lieber als umgekehrt, ja? Weil wenn sie irgendwie Doom runterdampfen oder Wolfenstein jetzt, bin ich schon sehr gespannt, aber das rennt dann immer sehr schlecht. Da merkst du, dass die Grafik schlechter wird, dass die Frames total einbrechen, das ist immer so, ja, schwierig. So von der Ecke kommen, das klappt echt gut. Sie haben sie dann im Ende Dezember, haben sie sie gleich nochmal probiert mit, ich sag da gleich, wie es heißt, mit einem anderen Spiel, so ein Rundenstrategiespiel, das funktioniert auch echt gut. SteamWorld heißt's. Mhm. Quasi vom Tablet in die Richtung zu gehen, ist eine echt schlaue Idee. Es muss halt das Spielkonzept von Haus aus dafür schon mal passen, weil sonst wird's halt nichts. Und bei Gear Club ist es ein bisschen schwierig.
Schade. Na dann, gehen wir ein Spiel weiter. Wir bleiben auf der Switch. Mit Xenoblade Chronicle 2 wird das Ganze ein bisschen, was heißt ein bisschen, doch recht bunter und comichafter.
Ja, bunter, comichafter, größer, auch sehr hübsch. Ja, Xenoblade Chronicles 2 ist die Fortsetzung des 2010er Wii-Hits damals, das war auf der Wii sehr erfolgreich. Später gab es dann auch noch auf dem 3DS Xenoblade Chronicles X. Und wir schlüpfen diesmal in die Hauptrolle, in den Hauptdarsteller Rex und Pyra. Die sind auf der Suche nach Elysium, was quasi das Paradies der Menschheit sein soll auf einer sonst sehr zerklüfteten und ein bisschen zerstörten Welt. Wir leben auf Rex, das ist ein Titan. Rex lebt auf einem Titan, der heißt Grams. Ist ein recht nettes Setting, wie du schon sagst, es ist sehr bunt, es ist sehr comichaft, es ist auch alles so ein bisschen verspielt und kindlich, sage ich jetzt mal. Ja. War es aber immer schon und es ist halt auch so ein bisschen Nintendo immer gewesen. Ne? Wir kriegen aber auf der anderen Seite ein echt knallhartes, relativ schwieriges Action-Rollenspiel mit so einer Gruppenkampfgeschichte. Also wir sind immer zu dritt oder zu viert unterwegs. Wir kriegen eine riesengroße Open World. Wer steckt da dahinter? Monolith Games, das sind auch die, die Zelda Breath of the Wild entwickelt haben. Das heißt, die haben echt Ahnung. Ich mach's kurz, ist für mich das Rollenspiel des letzten Jahres. Sie ist ja im Dezember schon erschienen. Wesentlich besser für mich auch, muss ich sagen, als Zelda, weil dort passt einfach besser hin. Ich war mit Zelda ja nicht ganz so zufrieden. Xenoblade Chronicles 2 finde ich eine Sensation. Das ist riesengroß, riesenschön, echt herausfordernd, macht Spaß. Da kannst du locker 200-300 Stunden rein versenken. Auf der Switch ist das auch nicht so üblich. Top-Thema, also Top-Spiel, schaut auch echt gut aus. Kann man wirklich nichts sagen, ja.
Dem Fall richtig gemacht. Schön.
Ja, Rollenspielfans auf jeden Fall zuschlagen, ja. Also wenn man mit dem bunten, comichaften leben kann und mit diesem bisschen JRPG-mäßigen, dann ist es echt ein guter Titel, ja. Und auch Soundtrack, alles super. Also es ist wirklich extrem umfangreich, extrem hübsch gemacht. Auch alle, die irgendwie Breath of the Wild mochten, ja, das ist einfach, nehmt das Fortsetzung mit quasi, ja, kann man echt gut machen.
Dann gehen wir von, wie ich vorher erwähnt habe, ein bisschen bunt in sehr düster. Bei dem Spiel, zumindest am Anfang, was ich so die Streams gesehen habe, fehlen da etliche Glühbirnen in diesem Haus.
Ja, wir wechseln wieder zurück von Switch quasi zur PlayStation VR und sind leider beim nächsten schlechten Spiel. Ich sag's gleich mal so vorneweg. Die Rede ist von The Inpatient. Eigentlich ein Spiel, das gute Voraussetzungen hätte. Das ist von den Machern, die auch Until Dawn gemacht haben. Das war so ein Teenie-Horror-Spiel vor 2 Jahren. Das war auch recht gut. Für die PS4 exklusiv. Auch das ist jetzt wieder exklusiv für die PSVR. Und das war so ein Horrorspiel, so eben Teenie-Horror-mäßig, auch teilweise so ein bisschen lustig, wenn man über sowas lachen kann. Ja. Und bei dem Spiel geht's wieder zurück nach Blackwood Pines, das ist so eine Nervenheilanstalt, sage ich jetzt mal quasi. Ja. Und es richtet eigentlich alles ganz gut an. Du erwachst quasi irgendwie bei einem Gespräch mit einem komisch wirkenden Doktor, du bist doch offensichtlich angeschnallt, also irgendwie halt Irrenhaus, ja. Und du kannst dich aber an nichts mehr erinnern, weil du hast Amnesie. Ja, immer so ein super Trope für so Horrorspiele, so, okay, Hauptdarsteller Amnesie, wer bin ich überhaupt? Weißt du ja selber nicht quasi, ja? Mhm. Und am Anfang gehst du so in der Gegend herum und erkundest alles und erfährst so ein paar Kleinigkeiten über dich, das ist gar nicht so spannend, aber es ist mal eine relativ nette Idee, dass du quasi deine eigene Vergangenheit zuerst mal freispielst und dir die Gegend anschaust und irgendwie die Leute kennenlernst und dich dann auch so ein bisschen wunderst, dann ist irgendwie so, was ich weiß, eine Schwester, die komplett tätowiert ist überall und irgendwie ausschaut wie die Kerkermeisterin und nicht wie eine Schwester, sage ich jetzt mal, ja? Ohne jetzt irgendwie tätowierte Leute beispielen zu wollen. Ich bin auch tätowiert, was kann ich dazu so sagen. Aber irgendwie wirkt das alles nicht so wirklich wie Ärzte oder halt Krankenschwestern oder so. Nicht wirklich seriös alles. Ja? Und du hast dann auch einen Zimmernachbarn, den Gordon. der ist halt so ein absoluter Spinner und der meint dauernd, ja, die führen hier irgendwie Böses im Schilde und die führen Experimente durch und alles ganz komisch, ja. Und das ist natürlich auch so lustig, weil du kannst halt den Verrückten irgendwie nicht glauben, ne? Auf der anderen Seite kommst du halt dann drauf, dass da doch vielleicht ein bisschen was dran ist und dass in dieser Nervenheilanstalt halt doch nicht alles ganz sauber ist. Ohne jetzt die Story weiter spoilern zu wollen. Das sind so die ersten 1,5 Stunden, die ich jetzt ungefähr erzählt habe, ja. Und nachher geht's so richtig
fast forward.
Na, überhaupt nicht. Es geht so richtig langsam, plätschernd, klischee-like ins Nirgendwo, ja. Das wird nämlich nachher.
Ich meinte, das waren fast forward der ersten 1,5 Stunden. So rum.
Ja, das ist so, dieses Anfangssetting fand ich wirklich faszinierend. Und da war auch nicht viel mit Horror, sondern es war eher so ein bisschen Detektivspiel mit so einer leicht düsteren Umgebung und es war alles recht nett. Mhm. Nachher, wenn du dann sagst, okay, jetzt beginnt das Spiel, du hast den Prolog mal durch, geht das einfach nicht los. Es bleibt einfach total langweilig, fürchterlich beliebig, völlig substanzlos. Die Steuerung ist eine Frechheit vor dem Herrn. Ich meine, die zieht nicht nur nach, so wie ich es bei Doom vorher kritisiert habe, sondern die ist einfach schlecht. Das heißt, wenn ich von, weiß ich mich jetzt 90 Grad von links nach rechts drehe zum Beispiel, ja, geht die Kamera mindestens 120 Grad links nach rechts und dann wieder 40 Grad retour, weil sie draufgekommen ist, dass du deinen Kopf gestoppt hast quasi. Die beschleunigt.
Dass du doch nicht so weit gegangen bist, ja.
Genau. Merkt dann erst zu spät, dass du gestoppt hast und gleich dann wieder außen korrigiert hinterher. Das macht dich irre. Also die wird nicht schlecht, weil es macht dich einfach blöd. Ja? Mhm. Oder du siehst irgendwelche Dinge an, das musst du ja mit ihnen zu interagieren und willst mit denen interagieren und du greifst einfach völlig ins Leere. Ja? Obwohl du es da definitiv nicht hast, sondern definitiv richtig gegriffen hast, aber einfach die Kontrolle nicht richtig abgefragt werden. Also das ist einfach technisch von der Umsetzung her. Leider, weil ich mag die wirklich gerne normalerweise und Until Dawn war echt gut, weil das ist auch technisch einfach wirklich mies umgesetzt. Ja. Grafisch ist es eigentlich echt schick. Vielleicht ist auch das einfach das Problem, dass das einfach zu grafisch aufwendig wiederum war, dass dann die Technik hinterherhinkt und der Prozessor nicht mehr nachkommt, ich weiß es nicht. Aber es wirkt alles so irgendwie 3 Sekunden verzögert. Überraschend, dass der nicht schlecht wird oder vielleicht bin ich es einfach auch schon echt gewohnt. Aber es ist halt einfach nervig und es geht einfach fürchterlich auf die Nerven. Ja. Es macht keinen Spaß und das ist halt das Problem an dem Spiel. Ne?
Schade, schade, eigentlich, irgendwie.
Ja, sehr leider.
Na dann würde ich doch sagen, hüpfen wir von düster nach bunt und jetzt wieder zurück. Heißt, es wird wieder bunter. Aber wir wechseln unter anderem auch auf die Xbox, also nichts mehr Exklusives.
Ja, Glück gehabt oder Pech gehabt, je nachdem. Eigentlich hätte ich gedacht, dass das auch ein Switch-Spiel wird, weil viele der Vorgänger waren Nintendo-Spiele. Diesmal reicht ihnen die Grafik aber nicht aus und das haben sie auch klipp und klar vorher gesagt. Dieses Spiel wird nicht auf der Switch erscheinen, auch in Zukunft nicht, weil einfach dort die Rechenleistung nicht ausreicht. Die Rede ist von Monster Hunter World. Sagt dir die Monster Hunter-Reihe irgendwas?
Sag mir was, ja.
Verstehst du sie?
Nein, weil nie wirklich gespielt. Ich kenne sie einfach vom, vom bisschen Trailer anschauen und so, aber ich habe sie nie wirklich gespielt.
Das ist so ein typisches Japano-Game, was viele Leute hier einfach, also auch wenn sie es kennen, nicht verstehen, weil im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass du, wie der Name sagt, Monster jagen gehst. Ja? Heißt, dein einziger Sinn und Zweck ist es Monster-Schnetzeln mit immer größer werdenden Waffen, immer besserer Ausrüstung und immer besseren Skills, ohne große Story, ohne sonst irgendwas. Ja?
Also die gebratenen Fleischklötze kommen in dem Fall von den Monstern.
Das ist einfach nur Schnetzeln, Schnetzeln, Schnetzeln. Ja. Zwar recht bunt und recht fantasievoll und ist nicht groß blutig, aber im Endeffekt geht es um Jagen und Töten. Und zwar ist nicht Jagen im Sinne von Jagdsimulator, sondern eher Jagen im Sinne von ich habe ein 3 Meter großes Schwert und schlage damit einen 300 Meter großen Drachen tot. Viele Effekte, viele Dinge. Und es ist ein Spielprinzip, dass man, wenn man es von außen betrachtet, irgendwie nicht versteht. Wenn man dann aber näher reinschaut, merkt man, dass es eigentlich sehr gut funktioniert. Weil so diese typische Grind-Mechanik, die viele Spiele ja probieren, die ganzen MMORPGs und wenn man mittlerweile diese ganzen Shooter auch wie Destiny und sowas versuchen, dich ja immer wieder zum Wiederholen von Vorgängen zu bringen, um quasi Loot zu kriegen. Ja? Diablo hat das damals meiner Meinung nach so richtig perfektioniert. Ja? Mhm. Und die Spiele gehen genau in die gleiche Richtung und können das aber auch echt, echt, echt gut. Ich bin auf Monster Hunter World überraschend gekippt. Ich hatte geglaubt, ich habe das Testexemplar bekommen, ja? Und hatte gedacht, okay, jetzt ziehst du es dir endlich mal an und legst das nach einer halben Stunde weg, weil das ist nichts für dich. Ja? Und ich habe viele, viele Stunden hinein versenkt, weil es einfach schön ist, sich hinzusetzen, Hirn auszuschalten, coole, große Animationen und Kämpfe zu sehen. Die reizen die Technik voll aus und das sieht richtig gut und richtig geil aus. Und einfach so ein bisschen dahin zu schnetzeln und jedes Mal belohnt zu werden, weil du halt noch eine coolere, größere Waffe kriegst. Diese Belohnungsschleife funktioniert echt gut. Und grafisch ist es wirklich beeindruckend und ich verstehe, warum sich die Spiele so extrem gut verkaufen. Die sind in Japan extrem erfolgreich, Weil es macht einfach Spaß. Es ist halt Kopf ausschalten und so ein bisschen dahinschnetzeln. So ganzen Fighting Games sind auch nicht viel besser. Ja? Diese ganzen, weiß ich, Street Fighter und Tekken und wie sie alle heißen. Und da ist es halt so ein bisschen in die RPG-Richtung und halt gegen irgendwelche größeren Viecher, aber auch einfach nett gemacht und grafisch halt in dem Fall wirklich Porno, ja. Also es ist wirklich gut.
Die Grafik, die ist wirklich genial. Ich habe mir da 2, 3 so Streams angeschaut darüber und die sind wirklich, die ganzen Farne oder generell die ganze Fauna, die da so drum wächst, die ist ganz schön dargestellt. Also es gefällt mir.
Ja, also es ist einfach wirklich Action in Grafik gebracht, ohne viel Hirn und das ist... Also Capcom macht das seit Ewigkeiten schon, das ist der Publisher dahinter und die beherrschen dieses Spielprinzip momentan dann wirklich einfach wie kein anderer. Ja, wenn man so was halbwegs was gewinnen kann, dass ich einen großen Tiefgang will, wird man da echt gut, also ist man da echt gut aufgehoben damit. Ja. Mhm. Und mittlerweile verstehe ich endlich, warum das so erfolgreich ist. Ich hoffe, dass sie auf Monster Hunter World hin aufbauend auch noch so eine Bilderreihe machen, die haben auch so eine eigene Minecraft-Geschichte seit kurzem im Angebot so ein bisschen. Wenn du sowas mit der Grafik bringst, hey, top. Ja. Also ist echt, echt gut. Story gibt es diesmal auch übrigens so ein bisschen. Das ist auch eine Neuerung. Bisher gab es nämlich einfach gar keine, so gefühlt zumindest für mich. Diesmal geht es darum, dass die Drachenältesten von der alten in die neue Welt reisen und wir sie verfolgen, aber damit auch ein bisschen die neue Welt kennenlernen. Damit erklärt sich auch so ein bisschen der Grafik- und der Stilwechsel, der aber recht positiv ist und damit alles ein bisschen neuer halt auch im Ausschaut und nicht so diese alte Soße ist. Und die inszenieren sie halt immer echt hübsch. Mhm.
Wunderbar. Wenn ich das richtig sehe, haben wir alle PC- und Konsolenspiele durch.
Jupp. Yep.
Genau, dann würde ich doch sagen, hüpfen wir rüber in die Welt der mobilen Spiele. Der Marc hat sich ja da mehr gewünscht, nicht nur den Marc. Dieses Mal haben wir gleich 3, 4 Stück mit dabei.
Ja.
Begonnen mit einem Spiel, das ich an der IFA 2000, was hatten wir letztes Jahr? 16?
17.
Genau, 17, mein Gott. Die Zeit rennt. Kennengelernt habe, und das eigentlich auch nur aus dem Grund, weil wir ja knapp, was waren das, 2 Stunden lang am Flughafen nach dem Boarding warten mussten, bis das Flugzeug dann irgendwann mal geflogen ist. Und da haben wir uns die Zeit ein bisschen vertrieben und haben vom Kollegen einen Spieletipp bekommen. Zuro, kennst du, wie ich vor gemerkt habe?
Ja, kenne ich schon so lange, aber aus einer anderen Richtung. Aber dazu später.
Genau, Zuro, ich habe es als Android respektive iOS Game kennengelernt, der Kollege hat es bei Android, ist es glaube ich kostenlos, wenn ich es richtig im Kopf habe, und bei iOS hat man 2, 3 Währungseinheiten in den Topf schmeißen dürfen, aber das ist auf jeden Fall wert. Es ist ein Brettspiel, wo man, ich habe es in der Beschreibung ein bisschen verglichen wie das verrückte Labyrinth. Ist ein bisschen weit weg, aber dennoch ähnlich, oder?
Naja, es ist so ein bisschen die japanische Umsetzung von Verrücktes Labyrinth tatsächlich, ja.
Genau, es geht darum, dass man auf dem Quadrat, sich einen Stein hinlegt, wo man starten möchte, kann das rundherum, wo man möchte, es hat so ein paar einzelne Punkte, und dann jeweils pro Runde eine Karte hinlegen kann, auf den, oder man aus 3 Karten auswählen kann, wo das es weitergeht, und es gibt 3 verschiedene Versionen. Entweder spielt man den Drachen, man spielt wer die meisten Loopings macht, oder man spielt, wer die längste Fahrt hat, bis er eben dann das Spielbrett verlässt. Und so geht's Runde für Runde im Kreis herum, zu 2, 3 oder 4 im Brettspiel, also in der iOS und Android Version ist bis zu 6 Personen möglich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da kann man sich dann den Weg bereiten oder dem Gegner einen Ausweg bereiten. Und eben, je nachdem, welche Version das man spielt, gewinnt dann. Je nachdem. Ein bisschen verschwörend?
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen verwirrend, aber das kannst du halt auch nicht wirklich, wenn du es nicht siehst, glaube ich. Aber im App Store gibt es, glaube ich, auch ein Video, einfach mal angucken. Ich kenne es tatsächlich als Brettspiel zuerst. Und als nachher die digitale Umsetzung kann es auch nur echt wärmstens empfehlen. Und vor allem, es ist so wie diese typischen japanischen Spiele. Es ist alles so ein bisschen ruhig und sehr meditativ. Ich mag sowas total gerne. Ja.
Es ist mir in der iOS respektive Android-Version sogar ein bisschen zu ruhig. Die haben da so am Anfang ganz gut diese Einleitung und so Felder, wo man sagen kann, also ja, die Erklärung, Geschichte, die mit drin ist, die kann man zum Glück deaktivieren, wenn man sie dann nicht mehr braucht. Es sind mir einfach immer noch ein paar Schritte zu viel drin. Zum Beispiel, wenn der Wechsel zwischen dem ersten und zweiten Spieler ist, muss man immer zuerst auf einen Vorwärts- oder irgendwas einen Button klicken, damit es eben weitergeht. Und das ist relativ nervig, ja, wenn du zwischendurch immer noch warten musst, weil die ganze Animation ein bisschen zu lang ist. Also da hätte ich ein bisschen gerne noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, wo das ein bisschen, ja, verschnellern könnte. Ansonsten macht es extrem viel Spaß und eben in den Vorbereitungen dazu habe ich geschrieben, dass ich mir das gerne als Brettspiel wünschen würde und habe heute Abend vor der Sendung noch ein bisschen rumgesucht und gesehen, dass es ja ein Brettspiel ist. Seit irgendwie 2013 kam es raus, genau.
Ja, genau, und ich kenne es auch von daher. Ja, Steuerung, hast du recht, ist ausbaufähig, was die Wartepausen betrifft. Ich rede sehr so vom Soundtrack und sowas. Ich mag diese ruhige, entspannende Musik sehr.
Oder wie man heute sagt, dieses Chillige.
Meditativ würde ich es nennen, ja.
Genau. Auf jeden Fall ein Spieletipp für mich, für all diejenigen, ich kann mal nicht sagen, eben so, wie hast du vorher gesagt, Busspiele oder im Wartezimmerspiele beim Doktor, da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Das kann man nicht einfach nur so schnell spielen. Da braucht man schon ein bisschen Zeit.
Naja, lange Bahnfahrt.
Genau, zum Beispiel. Solche Geschichten. Sehr empfehlenswert. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel über, oder?
Ja, ich habe nur drei kurze Spiele mit, weil zwei davon sind Portierungen. Das erste ist der Game Dev Tycoon, den mochte ich auf Steam am PC und auf dem Mac schon sehr gerne. Das ist so ein Indie-Tycoon-Spiel, wo du quasi die Entwicklung der PC-Geschichte durchspielst, selber als Spielentwickler. Und du halt quasi Videospiele irgendwie kreieren und verkaufen musst, aber alles nur so textbasiert. Also irgendwie, weiß ich was, die entschieden das Thema und dann wird es entwickelt und dann wird es vermarktet. Das ist eigentlich relativ easy, aber recht schick gemacht und hat auch relativ viele nette, lustige Seitenhiebe auf das echte PC-Leben quasi. Lizenzen haben die keine, das heißt dann halt nicht Sega Mega System, sondern Vega Gaming System, ja, also du weißt, worum es geht und die Grafiken schauen so sehr ähnlich aus, oder du hast halt keine offiziellen Namen, was völlig wurscht ist und gerade dadurch so ein bisschen Charme gewinnt. Das gibt's jetzt auch fürs iPad und für iPhone, glaube ich auch, weiß ich es nicht, gar nicht genau, ich spiele es immer mit dem iPad. Funktioniert ganz schick, kostet irgendwie so um die 10 Euro, kann man machen und funktioniert auf dem iPad auch sehr gut. Das hat nicht so viel Steuerung, dass es jetzt großartig schlimm gewesen wäre. Das hatte immer schon sehr große Buttons, die man halt bisher angeklickt hat. Das wirkt fast so ein bisschen, als wäre das immer schon als Touchspiel geplant gewesen und nicht als irgendwie Maus, PC, Tastatur-Spiele.
Mhm. Das nächste.
Weiter geht's dann gleich mit Life is Strange. Das ist auch eine Portierung, nur da will ich jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Das ist ein super Klassiker aus 2015 am PC, den jeder gespielt haben sollte. Wenn er es noch nicht hat, kann er es jetzt nachholen. Auf iOS wurde auch da super portiert, sieht sensationell gut aus. Kostet ein bisschen, ja, für die erste Episode zahlt man 3,50 €, für alle weiteren Episoden dann zusammen 9,99 €. Also 13,50 € ist schon in Ordnung für alle, die das spielen wollen, aber das gab viele Geld unter Anführungsstrichen für ein mobiles Spiel nicht ausgeben wollen. Auf Steam gibt es das Ding mittlerweile für 2-3 €. Also wenn man es günstiger spielen will, gibt's das halt eben in der normalen Steam-Variante, aber auf dem iPad halt auch sehr, sehr, sehr praktisch. Und 13,50 € finde ich jetzt auch nicht großartig schlimm, aber es ist halt unter Steam schon wesentlich günstiger zu haben, auch an offizieller Stelle.
Kann man das in den ersten 3,50 €, die du gesagt hast, schon so weit anspielen, dass man Lust darauf bekommt, oder ist es nur eine ganz kurze Anspielung?
Nee, auf jeden Fall. Also es ist ein klassisches Episodenspiel, das hat 5 Episoden. Mhm. Ist auch im Original damals so entschieden und für 3,50 € kriegst du einfach die erste Episode. Das sind so ungefähr 2 bis 3 Stunden, je nachdem wie schnell du zockst. Die sind noch voll vollwertig, die musst du auf jeden Fall sowieso quasi kaufen. Und dann kannst du entscheiden, wie du weitermachst. Du kannst auch einzelne Episoden nachher noch kaufen, du musst gar nicht den Season Pass nehmen, ja. Also, nö. Und es gibt auch noch nicht alle Episoden. Also, es gibt aktuell mal die erste Episode, die zweite kommt jetzt diese Tage, wenn die Aufnahme rausfällt. Aber für die 3,50 € kannst du mal 2-3 Stunden spielen und hast eine Ahnung von dem Spiel, und wenn es dir nicht taugt, dann kannst du es lassen, und wenn es dir gefällt, dann kannst du je nachdem Episoden einzeln nachkaufen, wenn sie rauskommen, oder halt gleich alle auf einen Sitz, was halt dann günstiger ist. Mhm.
Na dann, lass uns ein paar Brücken bauen.
Ja, das passt insofern auch super zum Vorgänger. Das war nämlich übrigens das zweite Spiel, soweit ich weiß, das als iOS-Vorbestellung gab. Die haben jetzt diese Vorbestellung im Store angeführt, die größten, dass so Spiele waren. Das erste war eben Life is Strange, das zweite war Bridge Constructor Portal. Und da treffen jetzt zwei typische Spiele aufeinander, nämlich eben der Bridge Constructor, den kennen wir ja schon, so typische Spiele, wo man halt eben Brücken bauen muss, die auch erhalten sollen. Und Portal, das Spiel von Valve, was quasi aus Half-Life entstanden ist, wo man so Portale schlagen muss, um, ja, so ein Portalshooter, sagt man halt dazu, ja. Und die kombinieren das jetzt gemeinsam zusammen und raus kommt ein echt cooles, lustiges Spiel, das halt dieses Brückenbau-Konzept wesentlich verbreitert. Weil du halt diese Portale hast, wo sich dann Autos quasi gegen gleich bewegen können oder halt eben Sprünge machen können quasi plötzlich. Noch dazu machst du es eben in dieser typischen Aperture Lab Laborumgebung. Alles lustig gemacht, wieder diese typische Portal-Prise Humor dabei. Es ist extrem umfangreich, es ist auch sehr herausfordernd, es ist ziemlich komplex, wesentlich komplexer als sonst, weil du halt einfach sehr, sehr pfeillastig bist und mehr Mechaniken hast. Ja, macht Spaß, kann man sich auf jeden Fall anschauen, ist meiner Meinung nach das beste Bridge Constructor, das es bisher gab, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Portal-Fan bin, sondern einfach generell. Die Kombination ist einfach pfiffig und erweitert das Spielkonzept halt wirklich gut.
Ich mag solche Spiele extrem. Ich habe einfach keine Zeit für das Spielen und somit dann immer das Problem, dass ich nach kürzester Zeit nicht mehr weiterkomme und das Spiel dann wieder weglege, weil es halt einfach nicht so einfach geht.
Ja, das ist hier auch echt ein Problem, weil du hast, also so ab dem 15. Level spätestens wird es auch echt relativ knifflig und du brauchst auch für ein Level wirklich Zeit.
Das ist dann eben mein großes Problem, dass ich dann eben schon vor dem 15. Level rausfliege. Oder eben halt nicht weiterkomme, die Zeit nicht habe und das Spiel dann irgendwo landet, wo es nicht sein sollte. Digital Nirvana. Das waren alle unsere mobilen Spiele. Mhm. Dann habe ich noch ein kleines, kurzes Testbericht zum analogen Spiel. Meine kleinste, mittlerweile, nächsten Monat, in einem halben Monat ist sie 2 Jahre alt, hat sich auf Weihnachten ein Spiel gewünscht. Ist jetzt schwierig, dass sie noch nicht sprechen kann. Aber an dem Spiel hatte sie bei einer Kollegin immer extrem viel Freude. Und deshalb haben wir ihr das auf Weihnachten geschenkt. Ist Honigklau im Bienenbau. Ist von Hasbro, ein Spielhersteller, den wir hier immer wieder mal im Geek Talk, aber auch im Poughkeepsie Network haben. Und es geht eigentlich darum, dass man so einen physischen Bienenbau nachgebildet hat mit so einem Töpfchen, wo dann so einzelne Teile drin liegen, so 3 Stücke aneinander waben. Und obendrauf ist eine Biene. Und das Ziel vom Spiel ist, die einzelnen Waben rauszunehmen, bevor das Ganze zu vibrieren beginnt. Immer wenn es vibriert, dann wird man quasi von der Biene gestochen. Und das Ganze ist ein sehr einfaches Spiel, geht auch extrem schnell vonstatten und macht ihr aber Riesenfreude. Ich habe mal auf Instagram Stories so ein paar Kurzvideos gemacht. Die Kleine hatte riesen Freude daran, eben weil das Vibrieren, wie soll ich sagen, sie zuckt dann immer zusammen. Ist richtig süß, dazu zuzuschauen. Mein Gott, reden. Manchmal schwierig. Ist aber empfohlen ab 4 Jahre. Wie gesagt, geht aber auch vorher gut zu spielen. Natürlich nicht ganz so, akkurat, wie wenn es natürlich 4-Jährige spielen würden.
Und ist aber dann tatsächlich auch eher für die kleinsten Mitbürger quasi gedacht?
Das könntest du auch mit Erwachsenen spielen, aber da schon kleine Kinder irgendwie, so ein einzelner Durchgang dauert, was ist das, 2-3 Minuten, bis bis die Biene sich komplett entladen hat, wo du wieder neu starten musst. Es geht sehr schnell.
Bushaltestellen tauglich.
So, Tankstellen, genau. Genau, das nehme ich das nächste Mal mit zum Arzt, wenn ich im Wartezimmer bin. Nee, es geht extrem schnell und es ist schon eher an die Kleineren gerichtet. Und einfach witzig, was vor allem extrem ist, ist die Vibration, die das Teil drin hat. Also das ganze Spiel, und das ist ja nicht klein, das ist irgendwie so, was sind das, 20 mal 15 Zentimeter und in der Höhe nochmals 20, das bewegt sich auf dem Tisch, wenn das voll vibriert. Also die Vibration ist recht stark. Und somit bekommst du es natürlich auch haptisch mit, wenn du da reingreifst und es gerade vibriert. Ist einfach witzig zum Spielen. Braucht 3 AA-Batterien, vielleicht wichtig zu sagen. Am liebsten natürlich Akku, weil, Umwelt und so. Ja, das war's eigentlich mit dem Spiel. Mehr kann ich da nicht dazu sagen. Wie gesagt, ein einfaches, schnelles Spiel, das aber eben vor allem den Kleinsten bei uns sehr viel Spaß bereitet.
Gut.
Jan, ich bedanke mich vielmals.
Ja, ein bisschen kürzere Sendung, wie gesagt, heute, weil wir starten auch ruhiger ins Jahr. Es wird wieder spannender dann gegen Mitte des Jahres hin, wenn es zu den großen Messen geht.
Die E3 und das Gamescom etc. stehen ja an und Weihnachten ist auch nicht mehr so weit. Nee, geht noch ein Weilchen.
Ja, wie es aussieht, wird es ein spannendes Jahr ohne neue Konsole werden. Das heißt, mal schauen.
Die X ist ja noch relativ neu.
Ja, aber die Frage ist halt, wie sie dann ihre Zeit quasi
verbringen, wenn sie jetzt nicht unbedingt Hardware verkaufen müssen, sondern halt Games machen können. Ich glaube, das könnte eine gute Zeit für Games werden, wenn wieder ein bisschen Ruhe einkehrt und nicht da eine neue Hardware kommt.
Und man nicht immer wieder für neue Hardware, ja, ist zu hoffen. VR, wie gesagt, wahrscheinlich eher weniger, oder?
Ja, ich glaube schon, dass es gut, spieletechnisch ein gutes Jahr wird, doch, doch.
Schon, auch VR?
Ja, nein, ja, vergiss es.
Das meinte ich, VR nicht wirklich, oder?
Ja, so, nein, ich dachte mir, so quasi, dass der Entwicklungszeit für VR jetzt groß drauf geht, das glaube ich nicht. Die sollen sich auf normale Spiele konzentrieren, werden sie auch, und da werden wir ein paar gute sehen, und damit passt es auch.
Genau. Na dann, Jan, vielen Dank. Wir freuen uns auf Feedback von euch, lieben Hörern. Und ja, hören uns in einem Monat wieder, dann mit den Spiele-News.
Genau, vielen Dank an dich, vielen Dank an die Hörer und ja, bis bald.
Genau, je nachdem, wen ihr uns hört, morgens, mittags oder abends. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.